Meine Frage an dich, Basti, würdest du beim Dschungelcamp mitmachen?
Nein. Nein, wirklich.
Das hast du damals über Let's Dance auch gesagt, bis die Anfrage kam.
Ja, aber nee.
Dschungelcamp, da warst du auch in der Einfolge. Also ich würde da auf gar keinen Fall. Also da will ich mir lieber ein Schraubenzieher in mein Auge rammen und mit einer Motorsäge meinen Arschloch fisten. Nee, ich würde das nie machen.
Ich wollte gerade sagen, einmal, das klingt gar nicht nach mir, aber dann wurde mir klar, doch irgendwie schon.
Drei Wochen später, ich sehe Basti im Bauhaus und gucke in seinen Einkaufswagen. Was hat er da? Schraubenzieher und Motorsäge. Ich so, Basti.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Hier ist der Big Mac der guten Laune, Basti Bierendorfer, und ich grüße meinen Chicken Wing, Özcan Kosa.
Ich bin ein Chicken McNugget und alles andere ist Fake. Was geht, Alter? Hey Basti, du hörst dich wieder krank an.
Nee, es ist einfach, ich bin nicht krank. Die Viren haben keine Chance gegen mich. Ich bin einfach ein bisschen, in letzter Zeit, ich bin irgendwie öfters mitgenommen. So, vielleicht muss ich mal am Vitamin D drehen oder so. Aber meine Blutwerte sind fantastisch. Ich war letzte Woche im Schlaflabor, weil meine Frau ja gesagt hat, dass ich schnarche. und ich habe in diesen zwei Tagen im Schlaflabor... Das ist auch völlig okay. Ich habe gesagt, ich verstehe dich. Sie sagte auch, dass mein Atem aufsetzt. Und dann habe ich zwei Nächte einmal zu Hause mit so einem Gerät geschlafen. Was wirklich fantastisch. Ja, genau, Schlafapnoe. Das ist durchaus gefährlich. Also müsst ihr auch zu Hause aufpassen, wenn ihr jetzt Schnarcher seid, dass eure Atem nicht aussetzt, weil dann kann man wirklich, das kann böse Folgen haben. Und dann habe ich einmal mit so einer Komplettverkabelung zu Hause geschlafen. Also das ist wirklich, könnt ihr auf meinem Insta-Profil, glaube ich, ein Foto von sehen, wie man dann aussieht, wenn man fertig ist. Das ist natürlich etwas widersprüchlich, dass man den guten Schlaf misst mit etwas, das dich davon abhält zu schlafen, weil dein gesamter Körper faktisch, als wenn du in Geschenkfolie eingerollt wärst, es ist fast unmöglich, damit zu pennen. Aber ich habe zu Hause fantastisch geschlafen, dann habe ich im Schlaflabor eine Nacht verbracht und habe da auch fantastisch geschlafen, ohne zu schnarchen. Und deswegen konnten die Ärzte bei der Analyse danach mir nicht besonders viel sagen. Sagen wir es mal so.
Aber hast du jetzt eine Schlafapnoe oder nicht?
Ja, das wissen die nicht, weil ich habe fantastisch geschlafen, diese ganze Scheiße an meinem Körper. Ich glaube, ich muss mich einfach in 37 Kabel eindrehen, dann penne ich wie ein Baby.
Aber dann hast du ja keine Schlafapnoe. Also wenn du...
Naja, die tritt ja auf nach... Also die Schlafapnoe ist ein Aussetzen des Atems, während man schnarcht. Und schnarchen tut ja jeder Mensch meistens, also es kommt immer darauf an, aber die meisten schnarchen nur in gewissen Positionen. Und bei mir war es jetzt so, dass ich mich die ganze Nacht halt überhaupt nicht bewegt habe. Ich habe das ganze Video natürlich in so super schnell Zeitraffer gesehen, weil man will sich ja nicht 7 Stunden selber beim Liegen angucken. Und ich habe mich halt keinen Zentimeter bewegt.
Ja, aber guck mal, es gibt ja, also wenn du jetzt Schlafapnoe hättest, also wirklich hättest, dann hätten die das auch gemessen. Daher glaube ich, das hat sich wahrscheinlich, du schnarchst halt einfach, Digga. Es gibt ja, du kannst ja eine Schlafapnoe haben, also einmal ist es ja so eine, die erschlaffte Rachenmuskulatur, die dann die Atemwege blockiert, oder es ist halt ausgehend vom Gehirn. Deswegen erzeugt es auch oft Bluthochdruck. Deswegen, ich hatte ja diese Studienarbeit damals über Bluthochdruck, Hypertonie. Und Schlafapnoe war dann Teil davon.
Aber du hast eine Studienarbeit über Bluthochdruck geschrieben?
Ja, über Hypertonie, ja.
Ah, okay.
Können wir gerne drüber reden?
Ich habe keine Hypertonie. Mein Blutdruck ist fantastisch.
Aber du bist echt oft krank, Basti, Mann. Du hast sehr oft Infekte. Ganz oft bist du erkältet gerade. Ich mache mir so langsam Sorgen. Du hast schon... bestimmt 5-mal Antibiotika geballert in den letzten Monaten.
Also ich habe ungefähr seit 3 Jahren keine Antibiotika geballert, aber ja, ist alles richtig.
Hä, du hast doch letztens gesagt, 3-mal hast du gesagt, dass du Antibiotika genommen hast. Und ja, du warst doch wieder im Krankenhaus, Intravene.
Bei der Blutvergiftung habe ich wirklich Antibiotika bekommen, aber nicht durch Erkältung, da habe ich keine
Antibiotika. Aber letztens hast du doch auch gesagt, du hast Antibiotikum genommen.
Die wahrscheinlich Blutvergiftung. Wahrscheinlich. Wir wissen es nicht.
So ein Lügner. Basti, du bist so ein Dreck.
Jetzt gerade geht's. Schön ist ja immer, dass es mir gut geht, wenn ich dich höre. Weißt du, das ist ja letztlich das Geheimnis.
Das ist das Wichtigste, Bro, auf jeden Fall.
Es geht mir gut, wenn ich dich höre. Wir haben übrigens neue Royalität in Deutschland. Wusstest du das?
Neue Royalität. Wer hat denn jetzt wieder geheiratet?
Mit Heirat hat es nicht viel zu tun. Lilly Becker ist Dschungelkönigin geworden gestern Abend. Wobei ich zugeben muss, dass ich das Dschungelcamp dieses Jahr nicht gesehen habe. Dementsprechend kann ich hier wenig über die Befähigung sagen. Du hast gesehen.
Ja, es war nicht so amüsant, sage ich jetzt mal. Die Einzige, die da ein bisschen für Wirbel gesorgt hat, war Edith Stehfest. Und an sich die anderen,
Die anderen waren zu entspannt. Du hast ja, beim Dschungelcamp hast du ja immer ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Menschen veranlagt. Du hast so die Typen, wer war das nochmal? Als ich das letzte Mal gesehen habe, oder eine, der vorhin nicht gesehen habe, der ist aber schon gestorben. Also ein dunkelhäutiger Volksschauspieler, total netter Typ eigentlich. Aber der ist einfach 10 Tage lang nicht aus dieser Hängematte aufgestanden. Günther Kaufmann, war es Günther Kaufmann? Ich glaube, es war Günther Kaufmann. Und Günther Kaufmann hat es geschafft, einfach 10 Tage lang, ich glaube, der hat sogar in die Schlafmatratze reingekackt. Der ist einfach gar nicht aufgestanden, also gar nicht. Bis sie irgendwann mal testen mussten, ob er überhaupt noch am Start ist, so. Also ob er nicht vielleicht mittlerweile da drin verstorben ist. Und dann ist er natürlich sofort rausgewählt worden, weil am Ende sind ja immer nur die Leute interessant, die ballern, weißt du, die richtig Gas geben, weißt du, wo es richtig unangenehm wird, die so richtig Psycho sind. Ich finde das Dschungelcamp aus unterschiedlichen Gründen zwar interessant, aber irgendwie hat es mich in letzter Zeit nicht mehr so abgeholt. Und Edith Stehfest, ich glaube, ich würde diese Frau so unangenehm finden, dass ich sie mir noch nicht mal von außen angucken kann in der Show.
Ja, also die haben sich da halt ein bisschen gezofft. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh oh.
Timo Ölker kenne ich ja noch von Let's Dance, mit dem habe ich ja damals zusammen getanzt.
Ja.
Der hat es aber leider nicht ins Finale geschafft.
Ja, Timo hat es nicht ins Finale geschafft. Wer richtig amüsant war Alessia.
Alessia Herrin.
Ja. Ich feiere
sag mal ja auch, Hauptsache Alessia geht's gut, das ist wichtig.
Ja.
Die Tochter von Willi Herren. Wer hätte erwartet, dass die Tochter von Willi Herren eine kleine Skandalnudel ist?
Nee, sie ist gar keine Skandalnudel. Sie hat auch.
Ist sie nicht?
Nee, sie hat auch. Also, ich glaube halt schon, dass die real ist. Sie hat auch dort sich jemanden anvertraut und hat auch gemeint, so, ey, du ganz ehrlich, ich würde gern bei Aldi an der Kasse arbeiten. Also einfach
dann mach
so.
Doch.
Ja, macht sie auch. Also hat sie auch gesagt. Also ist jetzt nicht so.
Also ist jetzt nicht so, dass sie Taylor Swift ist und die Leute dort Schlange stehen würden, um sie mal zu sehen. Also sie kann, wenn sie möchte, gerne bei Aldi an der Kasse arbeiten, oder?
Nee, sie hat gemeint, dass sie einfach Normalität will in ihrem Leben. Also so arbeiten jeden Tag und dann halt, dass sie weiß, was sie monatlich bekommt. Fertig.
Okay, aber da darf ich dann trotzdem die Frage stellen, warum sie, wenn sie Normalität in ihrem Leben will, ins Dschungelcamp geht? Also das ist ja alles, aber nicht Normalität.
Ja, aber es. Was sie wird. Also die bekommt ja dann Geld.
Ganz ehrlich, Frage: Würdest du gehen? Würdest du ins Dschungelcamp gehen?
Also wenn ich in so einem finanziellen Engpass wäre, irgendwann in 15 Jahren.
Das geht doch schneller bei deinem Lifestyle.
Bestimmt.
Weil wenn du kaufst ja immer morgens einen Bugatti Veyron, lässt dir den liefern, fährst damit draußen gegen den Transformatorkasten und dann lässt du den stehen.
Ja, ja.
Dementsprechend aber so eine Art Sport für dich. Dementsprechend, ich glaube schon, dass da eine Chance bestände.
Deswegen, die sagen immer, es gibt nur 100 Stück weltweit, weil ich ja den Rest kaufe und immer gegen die Wand fahre.
Gehen wir direkt gegen die Wand fahren, ja. Deswegen gibt es immer weniger. Jeden Tag gibt es einen Bugatti Veyron weniger.
Aber ich weiß es nicht, Alter. Ich glaube, also jetzt, weißt du, jetzt so aus dieser coolen Situation, wo man sagt, hey, klar, ich habe Shows, ich habe Fernsehpräsenz, alles, aber so in 10 Jahren, wenn das vielleicht alles weg ist und auf einmal klopft ein Sender an und sagt, hey Digga, hier 5- oder 6-stelliger Betrag, wenn du hier mitmachst. Ich weiß nicht, ob du dann sagst, nee. Ich, weißt du, letztendlich denkst du dir, scheiß drauf, ich ziehe das jetzt 2-3 Wochen durch und dann gehe ich wieder in mein Leben und hab halt.
Wobei man natürlich schon sagen muss, dass man dann für alles Ernsthafte für lange Zeit irgendwie verdorben ist, ne? Also,
ja, ich gebe dir recht, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, es ist ja nicht mehr wie früher. Also das Dschungelcamp war ja früher wirklich, wenn du da mitgemacht hast, warst du durch. Aber es gibt ja so einige, die dann wie der Phönix aus der Asche wieder auferstanden sind. So Harald Glückler zum Beispiel. Der ist ja, überleg mal, seit ja,
einige nach schon dran gearbeitet, dass der wieder aufersteht.
Ja, aber nach 30 Jahren.
Wie 30 Jahren?
Ja, guck mal, wie lange der schon bekannt ist. Weißt du, irgendwann hat es ja keinen mehr gejuckt. Der Glückler, dem seine Hochzeit war ja in den 2000ern.
Das muss ich mal sagen, dass ich auch Glöcklers, ich kann überhaupt gar nicht beurteilen, inwieweit Harald Glöckler sowas wie, also ist der ein erfolgreicher Designer jemals gewesen oder ist das so eine selbsterschaffene Figur, die er einfach nur so aufrechterhält? Also ich war mal in einem Möbelhaus, da wurde mir allen Ernstes ein Couchbezug von Harald Glöckler angeboten. Da habe ich gesagt, da würde ich glaube ich lieber mit Baby-Dalmatiner-Haut beziehen, bevor ich das kaufe. Aber das gab einen ganzen Katalog mit so extrem geschmacklosen Bezügen, die Harald Glöckler persönlich zusammengeklöppelt hat zu Hause in seiner Villa in München-Schwabing oder wo immer der auch rumhängt.
Ja, aber der hatte ja diese Marke Pompös.
Ja,
und das
genau.
War ja, und in den 90er Jahren war das halt ein Modelabel und da war das schon richtig Fame. Also
man unterschätzt das manchmal, also zum Beispiel, du kennst doch bestimmt noch den, wie heißt er denn, der mit der riesigen Frisur, der dann von einem Stricher erwürgt worden ist in den frühen 2000ern. Mein Gott. Münchner Modedesigner, sorry, muss ich jetzt mal ganz kurz, wie heißt er denn? Doch, den war Mooshammer, natürlich, Mooshammer, du kennst doch Mooshammer,
ja,
oder?
Ja.
Mooshammer hat ja einen, nennen wir es mal unglücklich, ja, kann man ein, von erwürgt werden ist ein unglückliches Ende, doch, ist ein unglückliches Ende. Er hat ein unglückliches Ende genommen, dadurch, dass er nun mal jemanden mit nach Hause genommen hat und dann wohl
gesagt,
in einen Streit geraten. Ja, das, aber es war, also das wäre jetzt eine männliche Prostituierte, ist dir das lieber? Als Formulierung.
Bist keine Ahnung, ich mach doch nur Spaß, Alter.
Cool. Also von einem, er ist von einem Strichjungen, hätte man früher gesagt. Ein Strichjunge. Weiß ich nicht. Er ist jedenfalls von jemandem erwürgt worden in einem Streit über Geld. Richtig. Oder sowas. Ne? Und Mooshammer hatte auch, das kam dann erst nach seinem Tod raus. Er hatte eine große Villa, er hatte einen Chauffeur, er hatte ein Geschäft oder er hatte mehrere Geschäfte in München in der allerfeinsten Zone. Als er dann aber sehr überraschend starb, kam in Nachlassverwaltung raus, dass er schon seit Jahren weit über seine Verhältnisse gelebt hat und dass diese ganze Nummer gar nicht mehr funktionierte. Also dass die feine Münchner Schickeria, die vielleicht Anfang der 80er Jahre bei ihm eingekauft hat, schon lange ihn so als so ein Kuriosum ablehnte.
Und ja, aber das war, ich glaube, es war ja bei Glöckler auch so, aber inzwischen, ja, der hat ja dann auch auf QVC extrem viel verkauft, auch so Modedesign, Klamotten, Tapeten, Möbel, der hat ja irgendwie alles verkauft. Einige schätzen, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, sein Vermögen auf 10 Millionen und manche sagen sogar 30 Millionen.
Wow.
Manche Quellen.
Also und, alles, ich muss echt zugeben, und das ist jetzt überhaupt nicht, ich sag das jetzt nicht aus persönlicher Antipathie oder so, ich habe wirklich noch nie irgendwas gesehen, wo ich den nicht absolut fürchterlich fand. Im Umgang mit Leuten, wie er mit den Menschen spricht, diese seltsame Hybris, die sich mir nicht erklärt. Dann halt, das kann ja jeder machen, dass man sich jetzt zu so einer Art Transformer umbaut. Da ist ja gar, wie würde man sagen, beim Auto keine Originalteile mehr vorhanden. Das sei jedem freigestellt, auch wenn ich es nicht schön finde, aber das muss ich ja auch nicht. Aber wie er mit Menschen umgeht und so, es gab ja jetzt auch so eine abgekackte Show, die irgendwie als Meme dann aber weiterlebt, die er gemacht hat, wo so irgendwie so Leute irgendwelche Outfits vorstellen, die er dann zusammen beschreit, weil sie ihm nicht zuhören. Das ist mir alles etwas. Ich gucke immer so ein bisschen Reality-TV und dann ekelt es mich aber wieder an. Ich habe zum Beispiel sehr gerne Dr. No geguckt. Kennst du noch Dr. No?
Ja, Dr. No kenne ich, aber ich will noch eine Sache noch ganz kurz hinzufügen. Bei Harald Glöckler, er war ja als Kind Opfer häuslicher Gewalt. Und er hat das mitbekommen, es hat er auch in vielen Interviews erzählt, wie seine Mutter halt extrem hart von seinem Vater geschlagen wurde. Und das hat ihn halt als Kind, weil ich denke immer, was hat den Menschen dazu getrieben, so wie er jetzt ist, so in ein Extremes zu gehen, weißt du? Also nur seine Art, sich darzustellen oder halt auch, oder hat er sich dann vielleicht in der Kreativität vergraben, weißt du, und dann versucht, dort die Ruhe zu finden. die er dort halt durch die Gewalt seines Vaters abgehauen ist, verstehst du? Und ich glaube halt, ich find's immer einfach zu urteilen. Natürlich ist er ein Paradiesvogel, weißt du?
Wenn ich ich habe ja nicht gesagt, dass ich über sein Aussehen urteile. Also ich finde es nicht schön, aber
das weiß ich doch. Nee, ich weiß ja, du hast ja gesagt, mir gefällt es nicht, aber ich will nur so, ich finde es oft, also haben viele Menschen, Alter, haben echt so eine scheiß Biografie. Alter, wenn du die guckst, sind das oft gebrochene Menschen oder die halt ganz viel Leid erleben mussten, leider. Und dann in so eine extreme extrovertierte Art mutieren, weißt du? Ablehnung oder keine Anerkennung, Armut, Missbrauch etc. Also schon heftig, Alter.
Das mag der Hintergrund sein, aber trotzdem muss man ja nicht scheiße zu Leuten sein. Also wie er sich jetzt gegenüber den Partizipianten dieser Sendung benimmt, fand ich, zumindest was ich so teilweise gesehen habe, denke ich so, wo kommt diese wahnsinnige Überzeugung? Also der hat ja eine sehr hohe Überzeugung, dass er wirklich ein ganz grandioser Typ ist. So, und das fand ich eher erstaunlich.
Meinst du, bei dieser Modegeschichte?
Bei dieser Modegeschichte so. Oder überhaupt insgesamt ist er ja der festen Überzeugung, dass er einfach ein ganz großer Typ ist. So, ne?
Aber das musst du komplett angucken.
Okay, das muss ich mir komplett geben.
Das muss ich dir komplett geben, damit du auch das Verhalten der Teilnehmerinnen siehst. Weil die halt auch alle sehr überheblich sind. Weißt du, du siehst dann zum Beispiel einen Ausschnitt, wo die eine ein Outfit hat, aber die war schon dreimal draußen und hat schon beim zweiten Mal und beim dritten Mal gesagt, was denn jetzt? Und aha, und dann beim vierten Mal.
Und dann rastet er
halt
aus.
Ja, dann rastet er halt aus. Weißt du?
Ich mag, wie gesagt, ich habe ja gerade von Dr. No gesprochen, ich mag gerne diese, es gibt ja diesen Gollum-artigen, kleinen, ich glaube, persischstämmigen Doktor, der in den USA fette Leute dünn macht. Und den mochte ich immer gerne, weil der Typ hat ein Erregungspotenzial von exakt null. Der ist, also ich glaube, der könnte in einem brennenden Flugzeug sitzen und würde sagen, that's not good.
Das ist der Mein Leben mit 300 Kilo, Doktor.
Ich glaube, mein Leben, das kann sein. Ich muss zugeben, dass ich nicht genau weiß, wie die Show heißt. Ich habe die früher oft gesehen. Irgendwie habe ich die jetzt, ich gucke in letzter Zeit so wenig Fernsehen. Und letztens habe ich noch einen Ausschnitt gesehen, wo die Dame wog über 350 Kilogramm, ist schon seit 10 Jahren nicht mehr gelaufen und dann saß ihre Schwester dabei und sagte, also eigentlich hat sie keine ungewöhnliche Ernährung. Sie isst, also sie trinkt halt, also sie isst gerne, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, Caesar Dressing. Und dann hat er sie so angeguckt und gesagt, wie viel Gallonen trinkt sie an Caesar Dressing? und ich denke so, ja, das ist, also wenn du 350 Kilo wiegst, dann ist, also dann, und es liegt nur an Caesar Dressing, dann ist es wirklich
dann hast
besonders
du da,
schön
da, für an der Tankstelle, Alter.
Dann stehst du wirklich, dann magst du das Caesar Dressing wirklich gerne. Wobei man sagen muss, dass da oft auch Leute sind, so, die dann so vorher sagen, ja, ich habe das voll durchgezogen, richtig gut. Ey, ich habe also wirklich, ich bin mir sicher, ich habe abgenommen und dann stehen die auf der Waage und haben so 30 Kilo zugenommen oder so, scheiße. oh ja, das
aber jetzt
nicht
meine,
gut.
Meine Frage an dich, Basti, würdest du beim Dschungelcamp mitmachen?
Nein,
wirklich. Das hast du damals über Letzten Endes auch gesagt, bis die Anfrage kam.
Ja, aber nee, Dschungelcamp.
Da warst du auch in der Einfolge. Also ich würde da auf gar keinen Fall mitmachen. Nie. Also da will ich mir lieber ein Schraubenzieher in mein Auge rammen und mit einer Motorsäge meinen Arschloch fisten. Nee, ich würde das nie machen.
Ich wollte
und
gerade sagen,
einmal,
das klingt gar nicht nach mir, aber dann wurde mir
jetzt
klar,
warte,
doch irgendwie schon.
Drei Wochen später, ich sehe Basti im Bauhaus und gucke in seinen Einkaufswagen. Was hat er da? Schraubenzieher und Motorsäge. Ich so, Basti?
Du hast recht, das ist ja, das man kann ja auch so gesehen die eigene Meinung variieren, aber was denn? Ja, ich bin fluider Mensch, aber ja. Dschungelcamp würde ich sehr wahrscheinlich nicht machen.
Überfluider Mensch.
Überfluid, ja. Nicht jeder kann so stark in seinen Überzeugungen sein wie Özcan Kosa, aber du bist ein Vorbild für uns
alle.
Ich
bin ein Chamäleon, Bruder, ich passe mich überall an.
Sehr gute Formulierung für dich. Ja. Du bist ein
ich bin
Chamäleon,
das Chamäleon, ja, mehr brauche ich nicht.
Ja. Biegbarer Schwanz und guckst in zwei Richtungen. Das Dschungelcamp würde ich nicht machen, weil anders als bei Let's Dance würde ich nicht sehen, wie ich davon nochmal wegkommen kann. Vom Dschungelstar. Erstens wäre ich dann immer der Dschungelstar. Zweitens finde ich, überschreitet es teilweise, so lustig ich es finde zum Zugucken, überschreitet es einfach das, was ich vor Menschen tun würde. Doof tanzen gehört zu den Sachen, die ich offensichtlich tun würde. Was nicht dazu gehört, zum Beispiel jetzt irgendwie, weiß ich nicht.
Vergleichen kannst du die Produktion sowieso nicht. Also Let's Dance ist ja ein hochwertiges Format. Es ist ja super gemacht, super produziert. Dschungel ist ja wirklich, wo man Menschen an seine Grenzen bringt. Also ob es jetzt kulinarisch ist, psychisch, oder körperlich. Also guck mal ja wirklich, dass man die ans Limit bringt. Und halt auch so darstellt. Das ist ja auch Ziel. Also wir machen ja Bratwurst und Baklava international, wo wir manchmal auch Sachen aus der Welt verkosten. Und du siehst ja, manchmal nehmen wir nur einen kleinen, wirklich tastend nur mit der Zunge an und müssen uns übergeben. Und die essen das, Alter. Ey, da war einmal so ein Sandwich.
Ich habe auch eine super beschissene Ekelschwelle. Also ich könnte das allein deswegen schon nicht.
Ja, ja, ich würde da auch jeden Tag kotzen. Aber die meisten von denen kotzen ja auch die ganze Zeit. Es ist, ja, also...
Lilly Becker hat es geschafft, aber ich meine, weißt du, wenn du Boris geheiratet hast, dann kann dich auch Känguruschwanz nicht mehr stören wahrscheinlich. Dann bist du durch.
Boah, okay. Ich freue mich schon auf die nächste Klage, die du bekommst.
Warum? Das ist ein positives Lob. Also es geht ja eher darum, dass Boris wahrscheinlich massiv behangen ist. Vermutlich. Ich weiß es nicht. Es gab mal alte Fußballkollegen von Kanzler Schröder, die gesagt haben, dass Schröder immer beim Duschen sich extra in den Raum gedreht hat, weil er so eine riesige Wurst hat. Und das konnte ich mir auch wirklich gut
warum
vorstellen.
Warum jetzt so? Du weißt, dass wir ein Familienpodcast sind, Basti.
Ja, genau. Also wer das mit seiner Familie hört, der hat doch Probleme. Also das kannst du doch nicht machen. Aber also Schröder hat offensichtlich immer stabil Cock gezeigt, wenn er, also so richtig so offensichtlich. Weißt du,
welcher
so,
Schröder?
Wie welcher Schröder? Wie viel Bundeskanzler Schröder gibt es denn in
deiner Welt? Also der Bundeskanzler Schröder, Gerhard Schröder.
Gerhard Schröder, ja.
Ach so,
nicht Atze Schröder, aber vielleicht auch. Atze, Grüße gehen raus an dich. Atze können bestimmt auch stabil zeigen. Aber nee, in dem Fall war es Gerhard Schröder. Der weniger seriöse von den beiden.
Ja. Der hat einen Riesenpimmel.
Ich weiß es nicht. Also das wurde zumindest so kolportiert, dass er sehr stabil gezeigt hat, was da los war.
Mhm.
Erinnerst du dich nicht mehr an den Sportunterricht, wenn man sich das erste Mal vor anderen ausziehen musste? Das waren bei uns zumindest, war das echt schlimm. Also ich
warum musste man sich vor den anderen, achso, du meinst, also bis auf Boxershort?
Naja, du musst im Schwimmunterricht dich auch ganz ausziehen. Und das nee, ist
aber
ja,
da
gibt's Schwimmunterricht
doch Umkleidekabinen.
Umkleidekabinen? Natürlich gab es keine Umkleidekabinen. Es gab doch nicht Einzel-Umkleidekabinen für den Schwimmsportunterricht. Wie kommst du denn darauf? Du hast dich in so einer großen Gruppenkabine umgezogen und musstest halt einfach in der Zeit,
Handtuch,
wo du selber
deinen
Pillemann mit acht Jahren, ja, machst du mit deinem Handtuch rum. Jeder hat versucht sich, also es gab Unterschiede. Wir hatten einen, der Martin, der hatte schon Schamhaar und hatte auch einen ziemlichen Dongel und der hat sich immer mitten im Raum ausgezogen und hat dann auch so rumgeschwenkt und so. Und wir alle, die halt noch nicht, nennen wir es mal, in irgendeiner Weise in Richtung Pubertät unterwegs waren, es war eher so 10, 11, 12, ne, nicht 8, wir haben dann versucht, uns so in den Spind reinzudrücken, damit man das kleine hängelnde Pimmelchen nicht sehen kann. Das weiß ich noch. Und ich weiß, dass das eine sehr, sehr unangenehme Zeit war.
Ja, stimmt schon. Also ich glaube, dass man die Unterhose... ja, in Unterhose, aber halt so nackt. Nee, ich war da immer in der Umkleidekabine im Schwimmbad, auch in der Schule. Also bei uns gab's da, wir waren da im Schwimmbad in Zuffenhausen und da gab's halt ganz viele Umkleidekabinen. Und wenn nicht, hast du so ein Handtuch drumherum und dann die Badehose ausgezogen und deine Unterhose angezogen.
Gab's bei uns nicht. Das Schwimmbad meiner Kindheit ist letztes Jahr abgerissen worden. Das Zentralbad Gelsenkirchen oder wie man es auch nannte, den Fußpilzbunker.
Ich glaube, jedes Schwimmbad war Fußpilz. Haben sie bei uns auch? Feuerbach war Fußpilz.
Ja, aber das Zentralbad Gelsenkirchen war legendär für seine Lieblosigkeit. Also es war wirklich... Ich habe mal mitgekriegt, wie da einer ins Wasser gekackt hat. Kein Scheiß, im Schwimmunterricht. Er hat einfach ins Wasser gekackt.
Im Hallenbad?
Ist vom Fünfer gesprungen, hat im Hallenbad, nachdem er aufgekommen war, ins Wasser gekackt.
Aber das kann ich ihm nicht übel nehmen.
Ja, das war auch das so ist, antiseptisch, dass ja. Es, glaube ich, gar gar nicht, es hat keinen Unterschied gemacht. Da schwamm die Wurst dann wie so ein Maßriegel auf der Wasseroberfläche und man sah in den links und rechts davon, sah man so die Seniorenköpfe mit den Badehauben, so sahen das Torpedo und tauchten dann so ab.
Ja, du hast ja, also wenn du vom Fünfer springst und du ziehst die Beine an, dann hast du ja letztendlich 5 Kubikzentimeter Wasserdruck pro Arschlochraum.
Fantastisch,
ballert,
dass du in Arschlochraum, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der in Arschlochraum rechnen kann.
Ja, weil
kann.
Ich ja das erste Arschloch, was ich gesehen habe, war deins, deswegen nenne ich es Arschlochraum, weil da war so viel Platz.
Das ist richtig, und bei deiner Größe siehst du meinen Arschloch faktisch die ganze Zeit.
Ich habe da so viel, gesehen, ey. Also man
ich
sagt ja in
so
Köln,
viel,
in
so
Köln
viel.
Fehlen 3000 E-Roller, alle haben gedacht, die sind im Rhein. Digga.
Köln fehlen 3000 E-Roller und die sind alle in meinem Arsch. Dankeschön, Alter. Danke für diesen Hinweis.
Manchmal, alle wenn E-Roller. Ich mit Basti zusammensitze, dann machst du immer so.
Ja, manchmal kommen auch so polnische Männer in einem Sprinterfahrer vorbei und wollen das Ding aus meinem Arsch holen, ja.
Dann fährt
zum Aufladen.
So ein Typ mit so einem Leimroller aus deinem Arschloch raus.
Fährst du die Teile eigentlich?
Natürlich, ich liebe die Teile. Die sind so richtig teuer, voll die Abzocke, Alter.
Lohnt sich eigentlich gar nicht, ne? Habe ich letztens auch wieder gemerkt. So. Du darfst nie anhalten. Anhalten ist ganz schlecht.
Ja.
Also wenn du jetzt kurz Brötchen holen gehst, dann kostet das direkt 2 Euro, weil das Ding draußen steht und sich nicht bewegt. Letztens hat mir einer meinen Lime-Roller geklaut. Da habe ich nicht auf Pause gedrückt und habe den dann draußen vor der Bäckerei stehen lassen, drehe mich um und dann haut der Typ mit meinem Roller ab. Und das Problem ist, der ist ja dann noch auf meinen Account gelockt. Das heißt, ich zahle dann so gesehen für den Typen, der durch Deutschland fährt mit seinem Lime-Roller.
Ja, und hast du es dann sperren lassen oder was hast du gemacht?
Ich habe, glaube ich, bei Lime irgendwann angerufen. Das war aber auch nicht so einfach. Also es war jetzt nicht so, dass sie sofort am Telefon waren.
Ah, Alter. Okay, krass. Also ich finde schon manchmal, wenn du so mit einem Lime-Roller von A nach B fährst oder halt mit so einem Boy, dann lohnt sich's eher, einen Uber zu rufen.
Ja.
Dann lohnt sich's eher, einen Uber zu rufen, dann wirst du gefahren. Aber
ich bin absoluter Uber-Fan, muss ich sagen. Uber, also wir können jetzt wieder die Arbeitsrechtler ins Gesicht springen oder erzählen, ja, und das ist ja nicht so sicher, weil die haben keinen Personenbeförderungsschein in der Qualität und so. Alter, ich bin in den letzten 10 Jahren bestimmt 50 Mal Taxi in meinem Leben gefahren oder in meinem ganzen Leben 50 Mal Taxi gefahren. Und das war ungefähr 45 Mal eine absolut ätzende Erfahrung. Also ich kann dir keinen einzigen Grund nennen, wo Uber schlechter ist als ein Taxi. Ich kann es dir nicht sagen. Taxi ist, die Typen sind immer unfreundlich, immer genervt. Sie versuchen, um den Pudding rumzufahren, weil natürlich im Gegensatz zum Uber nicht der Preis vorher feststeht. Das heißt, wenn du in der Stadt bist, in der du dich nicht auskennst, kannst du fest davon ausgehen, dass sie auf dem Weg zum Alexanderplatz nochmal ganz kurz am Potsdamer vorbeifahren
Google
oder
Maps,
was auch immer.
Immer Google Maps an. Immer
ja,
Google
aber
Maps,
es macht ja auch keinen Bock, wenn du die ganze Zeit mit so einer Verdächtigungshaltung im Taxi sitzt. Auch nicht cool. Wenn,
ist mir scheißegal, Alter. Ich bin da knallhart. Sag, dann sage ich, nein, fahr geradeaus. Sofort, ist mir scheißegal. Warum soll ich das machen?
Aber hast du auch schon erlebt, oder? Hast du schon erlebt?
Ja, habe ich schon erlebt. In Stuttgart ist mir das sogar tatsächlich in Stuttgart. In meiner Heimatstadt, da habe ich in der Marshallbar gearbeitet, bin nachts mit dem Taxi nach Hause. Auf einmal fährt der so Richtung Feuersee, anstatt einfach geradeaus zur russischen Kirche, habe ich zu dem gesagt, wo fährst du hin? Ja, zur Traubenstraße. Ich so, ja, warum fährst du nicht geradeaus? Ja, da ist gerade Baustelle. Ich so, da ist keine Baustelle. Hä? Und dann hat er so gemerkt, scheiße, der Typ kennt sich wirklich aus. Weißt du, weil ich bin ja ich war da 3 Uhr morgens, weil der hat gedacht, ich bin irgend so ein Besoffener, der da angekommen ist. Aber ich habe ja in der Bar gearbeitet. Da habe ich zu dem gesagt, Alter, ich zahle das jetzt nicht. Weil der hat richtig einen Umweg gemacht. Normalerweise hat das, glaube ich, 15 Euro gekostet. So hat es 23 gekostet, weil der dann komplett einen anderen Weg genommen hat. Und dann wieder zurück. Also
ja, einfach stabil versucht, sich abzuziehen, ne?
Ja, aber auf der anderen Seite tun mir die Taxifahrer auch irgendwie leid, Alter, weil...
Ja, aber in dem Fall nicht.
Nur warum? Weil die müssen ja so ein Taxischein, ist ja richtig teuer. Also,
ja, aber dann muss Taxi, ganz ehrlich, dann muss Taxi etwas bieten, was besser ist als Uber. Und ich kann daran nicht sehen. Also die letzten Taxen, in denen ich saß, waren dreckig. Die Typen waren total unfreundlich. Ich habe 2 oder 3 Mal ein Taxi vom Bahnhof zu meinem Zuhause genommen, was nicht weit ist. Das sind ja nur so 10 Euro. Also der Taxifahrer hat mich super angeschissen. Warum ich denn jetzt ein Taxi brauche für 10 Euro? Ich sage, Bruder, ich habe 2 Koffer dabei.
Scheiße,
was soll ich denn
Mann.
Jetzt machen? So, das ich kann ist nichts scheiße, dafür. Alter. Ich kann doch jetzt nicht 2 Kilometer oder so mit diesen 2 Riesenkoffern durch die Gegend latschen. Dafür gibt's doch Taxen. Ja klar, mag der das lieber, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich in Poolheim wohne und das jetzt 40 Euro kostet. Ja, ist mir klar, dass der das gerne macht. Aber das ist halt Teil des Jobs. So, also kann ich nicht ändern.
Aber da bin ich bei dir, Alter. Also, dann setzt du dich ins Taxi rein und denkst dir, Alter, ich wohne halt von hier 15 Euro entfernt. Und er wartet halt eine Stunde, aber was sollst du denn machen? Und dann atmen die immer so durch.
Genau, dann atmen die so durch, dieses genervte Atmen. Ja, da wäre ich also, dann wirklich pissig. Wenn er so,
und nee, also, Bruder, ich sag ja,
was willst du von mir?
Ja, ich verstehe die. Guck mal, so eine Taxilizenz, wenn du die abkaufst, weil es gibt ja nur so, es wird ja gedeckelt, okay? Keine Ahnung, ich mache jetzt immer eine gerade Zahl. In ganz Köln dürfen 2000 Taxis fahren. Und wenn jetzt einer aufhört oder seinen Taxischein verkaufen möchte oder diese Lizenz, dann verkauft er die für 100.000 Euro weiter. Weißt du? Oder 50.000, je nachdem halt, wie der Markt gerade ist. Und ich weiß es von einem Kumpel von mir, der hatte so einen Taxischein und der hat den verloren und das war halt für die, aus bestimmten Gründen ist jetzt auch egal was, aber das war für den richtig schrecklich, weil es einfach so 80.000 Euro in Luft haben sich da aufgelöst, weil er dafür so viel Geld gezahlt hat. Und dann müssen sie das abbezahlen, dann noch ihr Taxi abbezahlen, plus noch, manche Fahrer geben ja 50-50, also dein Fahrer und der Betreiber, manchmal ist der Fahrer gar nicht der Besitzer des Taxis. Der fährt dann nur und kriegt nur die Hälfte von dem Geld, aber trotzdem, du kannst doch nichts dafür als Gast, Alter. Du weißt ja, was ich mit dem Taxifahrer gemacht habe in Köln.
Was hast du mit dem Taxifahrer gemacht in Köln?
Ja, also wir sind doch ins gleiche Taxi eingestiegen, das, was uns die Leute nicht geglaubt haben.
Ah, die Taxi, ja, der war Fan von dir.
Ja, aber manchmal musst du da knallhart sein, aber weißt du, welche Erfahrung ich letztens hatte und die war schrecklich, Basti?
Warte, ganz kurz, ich erzähle die Story ganz schnell, weil ich das...
Oh, Entschuldigung.
Nee, alles gut. Erzähl deine Erfahrung erstmal.
Nee, sag mal.
Nee, weil ich noch weiß, dass... die Story habe ich schon mal erzählt, dass ich mal von Frankfurt zum Radiosender gefahren bin, der auf einmal 350 Euro meinte. Und ich wusste, das waren irgendwie 8 Kilometer. Der dachte, ich wäre Amerikaner, weil ich Englisch gesprochen hatte in einem Telefongespräch. Und dann habe ich gesagt, Bruder, wir sind nicht durch ein Wurmloch gefahren. Und dann hat er richtig Stress gemacht. Und hat seinen Chef angerufen, hat mich beschimpft und so. Und habe ich gesagt, ey, alles cool, dann rufen wir jetzt die Polizei. Und dann war alles, innerhalb von einer Sekunde ist ihm eingefallen, er meinte nämlich, das Taxometer wäre neu geeicht. Wahrscheinlich wäre deswegen
auf türkische Lira eingestellt.
Genau, türkische Lira ist auf Lira eingestellt.
Eigentlich ist 10 Euro. Ja, aber Alter, das sind ja dann Betrüger. Das ist ja Betrug. Also das ist ja...
Aber dass dir das in einem Taxi passiert, ist halt einfach uncool. So, weißt du?
Ja. Wobei wir ja noch zu den Ländern gehören, wo die Taxifahrer am ehrlichsten sind.
Also, in anderen Ländern. Wie gesagt, in der Domrep letztens hatte ich kein schönes Erlebnis im Taxi.
Aber hast du diesem Taxifahrer, war das ein stabiler Typ so?
Wer jetzt, der Frankfurter Taxifahrer?
Der Frankfurter, hattest du Schiss ein bisschen? Als er gesagt hat, 300.
Ich hatte keinen Schiss, nee.
Nee, hattest du deinen Kartoffelmoment? Du sagst, ich hole jetzt die Polizei, es reicht jetzt.
Man kann ja über Deutschland viel sagen, aber als im Urlaub die versucht haben, mich abzuziehen mit Taxi, da kannst du die Polizei nicht rufen. Weil die Polizei hängt mit denen in einem Boot. So.
Die kommen dann und sagen, ja, kein Problem, sie müssen nur das Normale zahlen, aber sie müssen jetzt Polizeigebühr 500 Dollar.
Die klingt doof, aber ist ja genau
ist so.
Ne?
Ja, ich weiß. Das ist schon heftig. Oh mein Gott, Alter.
Hast du in Deutschland wirklich, also man mag die Polizei kritisch sehen, das kann ja jeder denken, wie er möchte, aber ich habe in Deutschland zumindest nie das Gefühl gehabt, dass die Polizei nicht 100% real ist. Also du kannst auch Polizisten nicht, also vielleicht kann man das, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, in Deutschland Polizisten zu bestechen.
Nee, bestechen kann man die nicht. Nee. Also,
klar, in anderen Ländern gar kein Problem, Bruder.
Es gibt ja manchmal so Sachen, die aufgedeckt werden. Es gibt schon so hier und da ein paar schwarze Schafe, aber wir sprechen da one in a million, also in Deutschland.
Ja, so, und in anderen Ländern, wie gesagt, ich war am Flughafen.
Hast du Angst?
Der Flughafenmitarbeiter hat versucht, mich zu erpressen. So. Und hat auch geklappt. Ne, also und völlig offizieller Flughafenschalter. Ja, gib mir extra Geld, sonst gibt's Stress mit dem Handgepäck. Ja, super. Und sowas, und das finde ich ehrlich gesagt eine der Dinge, die ich an unserer manchmal furzig vermotterten Bundesrepublik dann sehr angenehm finde. Dass das eben hier nicht so ist.
Ja, ich finde auch, hier muss sich einiges ändern, Basti. Einigkeit und Recht. Du bist schon so eine richtige Kartoffel, wenn du auch ins Ausland gehst. Ich kann mir das bei dir richtig vorstellen.
Total.
Wie du dich die ganze Zeit zukotzt und sagst, also in Deutschland wäre das nicht passiert. Auf gar keinen Fall wäre das in Deutschland passiert. Nee, guck, jetzt kommt der Bus. Wo ist hier? Entschuldigung, wo ist der Fahrplan? Aha, kein Fahrplan. Aha. In Deutschland wäre das nicht passiert.
Das ist die ganze Zeit, natürlich. Jetzt. Auch um 4 Uhr morgens gehe ich schon. Ich gehe schon am Abend vorher, ich gehe gar nicht erst ins Bett. Ich lege mich am schon nächsten Morgen. Ich bin der Erste am Pool. Der Erste.
Das ist das Deutsche. Also ich glaube, diese Eigenschaft, Handtuch auf die Liege, ist, glaube ich, eine der deutschesten Sachen, also die uns als Erstes einfällt, oder? Wenn wir im Ausland sind.
Ja, aber das machen mittlerweile auch andere Nationen.
Ja,
also
Engländer
jetzt, als ich im Urlaub war,
ja.
Engländer machen das und so. Das haben die alle bei uns abgeguckt. Die sind alle neidisch auf unser.
Ja,
aber das morgens die Liege reservieren. Und es gibt ja dann unterschiedliche Typen von Reservierungen. Es gibt die, die noch eine Zeitschrift dazulegen, um zu legitimieren. Mhm. Erstens, damit sie es wiederfinden, weil sieht ja sonst alle, weißt du, wenn du 500 Hotelhandtücher hast, die alle gleich aussehen, die liegen auf 500 Liegen, die alle gleich aussehen, ja, dann besteht halt auch wirklich die Gefahr, dass du nicht mehr checkst. Also legst du dann so alibimäßig noch so ein Buch dahin.
Was wäre der optimale, also machst du das auch im ICE? Also wenn du Zug fährst?
Ein Handtuch mitnehmen? Ja, klar.
Aber du bist jetzt im ICE, du hast keine Sitzplatzreservierung, okay? Du läufst rum und dann siehst du 2 Plätze frei. Okay, und da steht, also keine Reservierung da, aber du hast jetzt keinen Bock, dass sich jemand neben dich setzt. Wie könnte man vorgehen?
Nee, mach ich nicht. Nee, finde ich, also, da werde ich auch pissig. Ich war letztens, lustigerweise genau in der Situation. Und ich komme in so einen Zug, der halb voll war. Und jeder einzelne Sitz war mit einem Rucksack oder einer Jacke belegt. Also immer eine Person und daneben der Sitz Rucksack.
Mhm.
Und dann lasse ich schon den Deutschen raus. So, dann kommt auch, weißt du, was ich dann sage? Hat was ihr Rucksack auch ein Ticket gekauft?
Nein,
natürlich nicht, Digga.
Ich kann mir das bei dir richtig vorstellen. Halt's Maul, natürlich hast du das gesagt. Hat ihr Rucksack auch ein Ticket gekauft oder warum? Ja, aber in der ersten Klasse passiert das auch, oder wie?
Ja. Nicht nur bei euch Assis.
Also du fährst im Zug erste Klasse?
Kommt immer drauf an.
Obwohl
wenn
das Ticket dreimal teurer ist als das normale?
Kommt immer drauf an. Ich habe ja eine Bahncard 100, ich spüre es ja gar nicht mehr.
Achso, okay. Nee, weil du dich ja letztens über Business Class beschwert hast.
Ja, ich weiß, worauf du raus möchtest, Pillemann.
Aber weißt du, was ich mache? Guck mal, weißt du, was ich mache?
Der Vorteil ist ja, dass du im Zug immer in der Kinderecke mitfahren kannst. Die haben ja immer so ein Kinderspielabteil, wo man umsonst mit. Da wird man ja nicht kontrolliert, weil das sind ja nur Kinder.
Ich fahre den Zug, Alter. Ich fahre den Zug.
Du fährst den Zug.
Ich steige vorne ein und ich fahre den Zug. Ich bin der Typ, der sagt, zurückbleiben bitte.
Eigentlich wärst du, also wenn du nicht Komiker gewesen wärst, dann wärst du für so eine, in irgendeiner Position, wo man großes Ego haben muss, ohne jeglichen Grund, weißt du, so Bademeister oder so, wärst du halt super perfekt. Alles, wo Meister drin vorkommt, Hausmeister, absolut. Bademeister, das sind alles so Jobs für Leute mit einem etwas seltsamen Ego, die aber sagen, ey, da steht zu Recht Meister auf meiner Plakette und so wärst du, auf
du wärst
jeden
ein
Fall.
Typ, ich sag dir, du wärst so ein bisschen verwirrter Typ. Du würdest in so einem Café immer sitzen mit einem Kordanzug, okay? Würdest da sitzen mit der Tageszeitung und dann ein Cappuccino, der ist aber schon so einfach seit 4 Stunden schon vor dir, nur die Hälfte. Mhm. Und dann kommt immer die Bedienung und sagt, ich habe noch nicht fertig getrunken. Und dann nimmst du immer so einen kleinen Schluck und dann regst du dich immer über alle auf. Also, ich habe ja Psychologie studiert, aber nur das Grundstudium. Also, so Psychotherapie habe ich nicht gemacht, aber ich sage allen, ich bin Psychologe.
Okay. Nein. Bevor, das muss man kurz gleich klarstellen. Ja. Nein. Stopp.
Warte, lass doch meine Fantasie ausleben.
Ja, aber es ist eher deine Fantasie.
Wir haben so viele Psychologen geschrieben, Basti.
Es gibt kein Grundstudium, das ist Quatsch.
Wir haben so viele Psychologen geschrieben und haben gemeint, so der Basti ist so ein richtiger Laberarsch, weil der hat mit Psychotherapie gar nichts am Hut. Der hat nur dieses Studium gemacht, was jeder macht, aber da müsste man sich noch 5 Jahre weiterbilden. Und er hat gemeint, aber er tut immer so, als ob er so ein Therapeut wäre. Der hat gar keine Ahnung.
Ich hab, na, alles gut. Alles gut.
Das ist so wie, du bist Allgemeinmediziner, Basti. Guck mal, du bist Allgemeinmediziner und dann gibt's den Hirnchirurg. Aber du tust immer so, als wärst du Hirnchirurg. Du bist einfach nur Allgemeinmediziner. Du bist dieser Arzt, wo man reinkommt und sagt, ich habe Durchfall. Und der so, zeig mal dein Arschloch. Okay, hier heißt
du. Zeig mal dein Arschloch.
Hier hast du ein Zettelchen.
Genau, das ist die Situation. Genau. Aber du zeigst auch immer dein Arschloch, ohne dass der Arzt gefragt hat. Du kommst schon rein mit deiner kleinen Propherze gespreizt und sagst, können Sie mal gucken, mich juckt's da. Aber nein, das, was du gerade gesagt hast, ist, wir können uns jetzt darüber unterhalten, inwieweit das falsch oder richtig ist, aber mach ruhig weiter mit deiner Vodo im Zoo.
Nein, erzähl doch weiter, warum bist du so sauer?
Nee, weil es einfach Quatsch ist. Also natürlich hast du im Studium, du arbeitest nicht als Therapeut im Studium, richtig?
Mhm.
Aber natürlich hast du Kurse, die sich mit Therapie beschäftigen, sogar viel. Und das ist nach Universität auch unterschiedlich, plus dass ich ja berufsbegleitend auch im Studium noch gearbeitet habe im Knast. Und da habe ich Therapie mitbekommen. Also,
ja, aber
kann
du hast
mal.
Es ja nicht gemacht.
Aber
ja,
ich habe nicht die... Stopp,
ein Allgemeinmediziner hat auch die Basics vom Knochen, aber ist kein Orthopäde. Verstehst du?
Ja, richtig, aber deswegen ist es ja trotzdem Mediziner. Also möchtest du jetzt eine Million Hausärzte in Deutschland beleidigen, dass sie keine Ärzte sind, oder?
Nee, du könntest ja auch, also mit deinem...
Allgemeinmediziner
ist kein Mediziner. Warte doch mal, Basti. Du könntest jetzt mit deinem jetzigen Status keine Praxis eröffnen, indem du sagst, ich behandle sie. Könntest du nicht machen, weil du hast Psychologie studiert. Also du könntest auch in einem Unternehmen arbeiten mit deinem Studium, ja. Aber du bist kein Psychotherapeut. Also
nein,
du bist kein
Psychotherapeut.
Ja, du bist ja ein Psychologe. Ja, aber man geht ja immer davon aus, weil ich dich ja immer gefragt habe, Basti, wie ist denn das mit der?
Das hat was mit meiner Bildung zu tun. Da kann
und
ich
da mir Psychologen, Psychologen haben mir geschrieben, haben gemeint so, ey, der labert nur Scheiße.
Özcan hat 9 von 10 Psychologen gefragt. Ey, also,
die haben zu mir gesagt, der Bruder labert nur Scheiße, deswegen.
Der Bruder, das haben die bestimmt geschrieben. Ey, Bruder. Ey, der labert nur Scheiße, Bruder.
Guck mal, nur weil du nicht drauf klarkommst, dass man deine Bildung an. Hä? Und du so, ja, ich habe halt mangelnde Bildung, aber das ist ja nicht schlimm. Das tust du doch die ganze Zeit bei mir beanstanden, du kleiner Penner.
Bei dir?
Ja?
Bei dir würde ich doch nie mangelnde Bildung beanstanden.
Sick, der Lann, Alter, Morduk. Als Maul.
Niemand
okay, wenn du dich so gut auskennst.
Bildung.
Okay, komm, wir reden mal über klärungsorientierte Psychotherapie der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Okay, fangen wir doch mal an, Basti. Erzähl mir das doch mal. Welche 3 empirisch validierten Charakteristika von Narzissmus gibt es?
Was willst du jetzt von mir wissen?
Zeit ist abgelaufen. Hallo, herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Die 32.000 Euro Frage ist vorbei. Danke, Bastian Bielendorfer. Wir machen jetzt... Wie du dich gerade aufregst über mich. Du wirst gerade rot, du wirst richtig sauer. Du, ich hasse diesen scheiß Türken. Warum? Warum gibt es keine Remigration?
Daran arbeiten wir jetzt gerade. Ich und die Alice sind dran. Das dauert nicht mehr lange. Die Alice hat mich schon gefragt, wer das erste Abschiebeticket bekommt. Und ich habe ihr deine Adresse in Karlsruhe gegeben.
Ich würde sofort, guck mal, falls man mich abschieben will, Thailand, bitte. Also ich würde richtig gerne nach Thailand abgeschoben werden.
Ich würde richtig gerne nach Thailand.
Oh mein Gott, ja, das ist
alle wollen gerne nach Thailand abgeschoben werden, aber das ist hier kein Wunschkonzert.
Weißt du, was scheiße ist jetzt, Basti? In Thailand hast du bis jetzt keine Einkommensteuer gezahlt, wenn du Rentner warst, weil die Voraussetzung war, dass die Rente, die du bekommst, zumindest ein Jahr zurückliegt. Also du konntest nicht jetzt die Rente, die du in dem Monat bekommst, dann auch ausgeben. Also es musste immer so ein Jahr versetzt sein. Und jetzt ist es aber so...
Du hast Rente bekommen, durfst du erst ein Jahr ausgeben, oder?
Also die Rente, guck mal, die Rente, die du im Januar 2025 oder 2024 bekommen hast, verstehst du? Die dürftest du erst ein Jahr versetzt, dürftest du auf dieses Geld zugreifen, mäßig.
Ja, und was machst das erste Jahr, in dem du noch keine Rente hast?
Dann musst du halt mit deinem eigenen Ersparten irgendwie, so war das geregelt. Und jetzt ist es aber so, dass die eine Einkommensteuer von 30% oder so trotzdem auch auf die Rente haben wollen. Und das wird einigen Leuten leider, die sich gedacht haben, hey, ich krieg ja Rente in Deutschland, ich lebe aber in Thailand, weil mit dem Geld lebst du da wie der King. Wenn du da 1.000 Euro bekommst, Rente, Alter, dann geht's dir da richtig gut. Also, das ist echt...
Also sagen wir mal so, den Gedanken mancher Leute ins Ausland zu gehen, um mit ihrem Rentengeld besser klarzukommen als Deutschland, kann ich komplett nachvollziehen. Weil, ganz einfach, also mein Vater zum Beispiel bekommt noch eine gute Rente so. Aber die, weil er halt Beamter war, Lehrer etc. und deswegen auch okay verdient hat. Aber wenn du jetzt im normalen Job, du hast 40 Jahre bei Aldi gearbeitet, 40 Jahre lang hast du diesen Job gemacht für ein nicht so gutes Gehalt. Und dann stehst du am Ende des Jahres, also am Ende deines Berufslebens mit, was weiß ich, einem Taui im Monat da. Das wäre wahrscheinlich sogar noch gut. Und versuch mit 1000 Euro im Monat, wenn du jetzt kein Eigentum hast, also auch Miete bezahlen musst, überhaupt mal klarzukommen. Essen, trinken, in irgendeiner Weise Annehmlichkeiten, plus Miete, Strom, Gas, Telefon, das ist unmenschlich eigentlich. Und da unser ganzes deutsches Rentensystem fickt sich die ganze Zeit selber. Es sind überhaupt nicht darauf ausgelegt, Menschen in irgendeiner Weise.
Du musst dich ja noch selber versichern, oder? Wenn du Rentner bist mit deinem Gehalt.
Das muss ich echt zugeben, dass ich das nicht weiß, aber ich glaube schon, klar. Plus, dass deine, besonders zum Beispiel Sachen wie Krankenversicherung natürlich drastisch steigen, weil auch die Gefahr deiner Krankheit steigt.
Ja, ja.
Ne? Also du bist ja einfach, umso älter du wirst, umso teurer wird die Krankenversicherung ja sowieso, weil sie halt in Anführungszeichen davon ausgehen, ist ja auch nachvollziehbar, dass ein 75-Jähriger eher krank ist als ein 30-Jähriger. Ist ja statistisch einfach belegbar, dass man halt im Alter schneller krank wird und deswegen ist man auch teurer für die, besonders Digga, bei Privaten ist das so.
Also gesetzlich versicherte Rentner, wenn du als Arbeitnehmer die meiste Zeit deines Berufslebens gesetzlich versichert warst, bleibst du automatisch in der Krankenversicherung der Rentner, KVDR. Die Beiträge werden direkt von der Rente abgezogen, du musst dich also nicht selbst drum kümmern. Der Beitrag liegt bei etwa 7,3% plus Zusatzbeitrag der Krankenkasse, ca. 1,6%, also insgesamt 8,9%. Der Bruttorente, die Hälfte übernimmt die Rentenversicherung. Das ist schon heftig. Also wenn du dann 1000 Euro bekommst, Rente, musst du 89 Euro nochmal Krankenversicherung zahlen. Also bekommst nicht mal 1000. Das ist schon heftig, Digga. Also du musst echt mal überlegen.
Altersarmut ist in Deutschland ein riesiges Problem.
Ja. Du musst echt überlegen, Alter. Du hast dein fucking Leben lang gearbeitet. Weißt du, und hast die ganze Zeit Steuern gezahlt. Also, weißt du, Einkommensteuer und hier, wenn du was einkaufst, hier Mehrwertsteuer und diese Steuer, hast dein Haus gekauft, noch Grundsteuer und diese Steuer und dann wirst du Rentner und dann musst du da auch nochmal Steuern zahlen und auch nochmal, das ist echt heftig. Aber das juckt doch keinen mehr. Also wenn du Rentner bist, deine Stimme ist so leise, das juckt einfach keinen mehr.
Naja, also das Krasse ist jetzt im Wahlkampf zum Beispiel. Was sind die großen Themen? Migration ist das große Thema, das allergrößte Thema, wo sie jetzt alle sich draufschmeißen. Die wirklich wichtigen sozialen Themen, wie Pflege zum Beispiel, interessiert keine Sau. Die einzige Partei, die sich über sowas Gedanken macht, ist die Linke. Und die kommen wahrscheinlich nicht mal im Bundestag, weil sie 5% nicht mehr erreichen. Pflege. Wir alle werden irgendwann pflegebedürftig. Sehr wahrscheinlich. Oder, also wenn wir Glück haben, werden wir es nicht und sterben in hohem Alter gesund. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1%. Aber die meisten Menschen müssen irgendwann in irgendeiner Weise entweder häuslich oder in einem Heim oder von der Familie gepflegt werden. Ja. Und dann versuch mal, also ich habe das jetzt im erweiterten Familienkreis mitbekommen, da ist jemand schwer pflegebedürftig geworden, privat versichert. Weißt du, wie viel Geld er bekommt? Für die Pflege, privat versichert. Pflegestufe, warte, jetzt nicht, dass ich es durcheinander bringe. Was ist nochmal? Genau, das wird höher. Pflegestufe 5 ist das Allerhöchste und das nächste ist 1.
Weiß ich nicht.
Mhm. Genau, Pflegestufe 5 ist das Allerhöchste, da sprichst du aber von jemandem, der faktisch im Koma liegt. Also 5 ist jemand, der komplett Pflege, der nicht mal mehr alleine essen kann. Also der nichts mehr kann. Das ist 5.
Krass. Okay, krass.
3 oder 4 ist aber auch schon stark eingeschränkt. Nicht einkaufen gehen können, nicht alleine duschen können etc. Und was bekommt so jemand dann, nachdem er lebenslang die Privatversicherung eingezahlt hat? Ich glaube 630 Euro. Das ist natürlich viel Geld, 630 Euro. Da müssen wir nicht drüber rumreden. 630 Euro ist viel Geld. Dann versuchen wir für 630 Euro jemanden zu pflegen. Wo willst du denn damit hingehen?
Was für
denn
einen ganzen Monat?
Ja, 630 Euro Pflegegeld. Was ist, du musst entweder dich, dafür brauchst du aber auch nochmal Geld, nochmal zusätzlich privat Pflege versichern. Das können die meisten Menschen sich aber gar nicht leisten. Oh,
okay, krass.
Und dann bekommst du bei einem Pflegegrad, der bedeutet, dass du eigentlich überhaupt nicht mehr alleine leben kannst. Also mit 630 Euro musst du dich bei keinem Pflegeheim melden. Selbst die billigsten Pflegeheime, da bist du im Mehrtausendbereich. 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Okay, natürlich übernimmt, wenn jemand jetzt, also sagen wir jetzt, du wärst ein völlig alleinstehender Mensch und du hast halt nur das und du wirst absolut pflegebedürftig, dann kommst du in ein staatliches Pflegeheim, aber das ist dann auch ungefähr so, wie du es dir vorstellst gerade. Und da haben wir in Deutschland, es ist so krass, dass wir kümmern uns nicht um unsere Kinder, die Kitas sind beschissen, die Kitaplätze sind viel zu wenig, die Kita-Erzieherinnen sind Erzieher sind unterbezahlt bis zum geht nicht mehr. Es interessiert uns nicht. Wir interessieren uns nicht für Kinder und wir interessieren uns nicht für die Alten, weil die nichts mehr erschaffen. Und absolut. Das ist echt krass.
Absolut. Also wir hatten ja die eine Folge, in der wir auch über Brillen und so geredet haben von Krankenversicherung. Jetzt, seit 01.01.2025, zahlt die Krankenversicherung die Füllungen nicht mehr für Kinder. Ist hart, oder?
Die zahlen die Füllungen für Zähne?
Die Füllungen für Zähne zahlen die nicht mehr. Also Kunststofffüllungen. Also wenn dein Kind Löcher hat, Karies, und die machen da eine Füllung, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du machst eine Kompositfüllung, also diese Kunststofffüllung, die man kennt, ja, und die wird je nach Fläche abgerechnet. Weißt du, also wenn es nur oben ist an der Kauffläche, ist es ein kleines Loch. Aber es kann sein, dass das jetzt zum Beispiel an der Vorderseite seitlich 3, dann wird es immer teurer. Je mehr Flächen du hast, desto teurer wird es. Und wenn du halt 4 Zähne hast, Digga, an 4 Zähnen irgendwelche Löcher und du hast ein 5-jähriges Kind, ein 6-jähriges Kind, dann reden wir hier kurz mal über 400 Euro, was du jetzt auf einmal zahlen musst. Und die Alternative, jetzt kommt's, die Alternative wäre eine Zementfüllung. Nee, wäre eine Zementfüllung, aber diese Zementfüllungen halten nur 6 bis 12 Monate. Eigentlich ist das eine provisorische Füllung, so eine Zementfüllung. Weißt du? Also benutzt man
jetzt nicht. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Zementfüllung klingt ehrlich gesagt, als wenn man das im russischen Knast machen würde.
Ja, Zementfüllungen sehen jetzt auch nicht so aus. Also es sieht dann so ganz grobkörnig ist das. Weißt du, wenn du da so eine Füllung hast, bei einer Kunststofffüllung ist es ja auch so, du kannst es ja dem Zahnton angleichen. Also gibt es ja verschiedene Zahnfarben, A1, A2, B2, B3 und so weiter und so fort. Und dann guckst du ja, welche Zahnfarbe das ist und dann nimmst du halt dementsprechend den Kunststoff und machst dann diese Füllung. Und bei Zement geht das nicht. Und das finde ich, und guck mal, wie dumm. Also wenn du jetzt einen Zahn hast, einen Backenzahn, der dir, keine Ahnung, erst mit 8, 9 Jahren ausfällt und die Eltern haben das Geld nicht. Okay? Die haben das Geld nicht, um zu sagen, okay, der hat jetzt 2 Zähne mit Karies und das würde uns nochmal 200 Euro kosten. Dann machen wir lieber eine Zementfüllung. Aber es kann sein, dass die Zementfüllung dann nach einem halben Jahr wieder rausfällt oder nach 8 Monaten, 9 Monaten, 10. Ja, und dann müssen die nochmal zum Zahnarzt und dann nochmal zum Zahnarzt und nochmal zum Zahnarzt. Also, ich verstehe das gar nicht. Ich kenne
Zahnarztsachen nicht so aus, aber es ist, also, das soll jetzt nicht so allgemeingültig klingen, aber natürlich werden wir kaputt gespart. Nee, es ist nicht cool. Und natürlich sind die Krankenkassen, natürlich werden wir kaputt gespart. Natürlich sind die Kassen nicht interessiert daran, mehr zu zahlen, sondern immer weniger. Und du liest jedes Jahr darüber, welche Überschüsse die Krankenkassen erwirtschaften und was kommt beim Bürger an? Nix. Nix kommt beim Bürger an.
Ja, Bro, aber guck mal, bei so Zähnen finde ich das nicht cool. Also, weil
ja, ich finde das bei Zähnen auch nicht cool, aber ich meine damit, was du jetzt gegeben hast, ein Beispiel, das gleiche ist aber halt auch, also Menschen haben ihr Leben lang gearbeitet.
Ja, das ist sowieso, Pflege braucht man gar nicht reden, Alter.
Aber es spielt keine Rolle im Wahlkampf, es juckt keinen. Und dann denkst du mal so, wie kann das denn keinen interessieren? Das ist doch krass. So, dass einfach Pflegeheime, Pflegeunterbringungen, weil uns das allen bevorsteht. So, wir beide werden hoffentlich in der finanziellen Lage sein, vielleicht so gut vorgesorgt zu haben, dass wir zumindest eine gewisse Pflege bekommen. Aber du kannst ja, doch nicht, die Gesellschaft altert, die Menschen werden älter, immer älter. Bessere Ernährung, bessere Nutrition, weniger Rauchen, bla bla bla. Und die Gesellschaft, und dann ab 65 bist du für, aber ab dem Zeitpunkt, wo du kein Geld mehr erwirtschaftest, bist du, wenn man ehrlich ist, für den Staat eigentlich nur ein Klotz am Bein.
Ballast.
Weil du bringst ja nichts mehr.
Ballast. Genau, du bringst nichts mehr. Du bist Ballast, ja.
Du bist Ballast.
Das ist heftig. Und
das, ich, also keine Ahnung. Ich finde es krass, dass irgendwie keinen juckt. Ich finde es krass, dass es auch jetzt bei der Bundestagswahl wieder Thema Pflege wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Interessiert keinen. Ist egal.
Ja. Ja, es ist wie jedes Jahr, wie alle Jahre wieder, immer das gleiche Theater. Und ja, es wird am Ende so, wie es wird. Ich bin echt mal gespannt. Ja, aber wir haben uns ja oft so darüber den Kopf zerbrochen, aber man kommt nicht weiter. Letztendlich kommst du nicht weiter, weil jeder hat eine andere Perspektive, jeder hat auch eine andere Ausgangslage.
Ja, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, womit sich die Politik beschäftigt und womit nicht. So, ne?
Ja, ja,
und
absolut,
was wichtig,
ja.
Was im Wahlkampf, also ich finde, dieses Migrationsthema wird unfassbar aufgeblasen, wird unglaublich wichtig gemacht, als wäre das das Einzige, wo wir uns, natürlich ist es ein Problem in einer gewissen Art und Weise in Deutschland, ist ein Thema, das die Menschen beschäftigt, ja, aber es wird komplett vergessen, was es sonst noch für Probleme gibt, um die man sich auch mal kümmern müsste. Und ja, dann blasen halt alle Parteien ins gleiche Horn und sagen, ja, und wir machen das jetzt. Hast du ja gesehen bei der CDU. Jetzt wird richtig durchgesetzt. Jetzt wird richtig. Und dann denkst du so, kümmert euch doch auch noch um anderen Scheiß. Aber der ist halt nicht interessant, weil am Ende gibt's Umfragen darüber, was das, in Anführungszeichen, was die Leute interessiert, was wahlentscheidend ist und was nicht.
Mhm.
Guck mal, der größte Grund, warum Donald Trump in den USA gewonnen hat, ob man den jetzt mag oder nicht, ist, weil er den Leuten versprochen hat, am Ende des Monats habt ihr mehr Geld. Weil sie relativ viel, du gewinnst, und das ist so eine alte Bill Clinton-Weisheit, it's the economy, stupid. Du gewinnst mit der Economy. Du gewinnst damit, wenn du den Leuten sagst, ich bringe euch mehr Geld. Damit gewinnst du die Wahl. Egal, was du auch andere für eine Scheiße erzählst. Das ist das Wichtigste. Und ja, in Deutschland irgendwie gewinnst du halt, wenn du jetzt im Moment gerade das Migrationsthema dir vor die Backe spannst und jetzt erzählst, wie du das alles lösen wirst, was ja seit Jahren falsch gelaufen ist aus deren Sicht.
Mhm. Ja, ist ein schwieriges Thema, Alter. Ich weiß auch nicht, ob es da, ja, wie soll ich dir sagen?
Ja, also, kannst ja sehen, was der Populismus, also was zum Thema Migration, was passieren wird bei den Wahlen.
Ja, du hast,
also,
aber ja, aber es ist halt klar, weißt du, auf der einen Seite sagen die halt immer Fakten. Weißt du, dann heißt es immer so, ja, wenn wir die Statistiken angucken, ist die Rate und Kriminalität und ist gleich geblieben oder ist weniger und ist sogar weniger geworden, dann wieder jetzt ein bisschen mehr. Aber im Vergleich zu 2019 oder 2016 ist so und so, weißt du,
es geht
klar,
um das Gefühl, also, der Leute, ne?
Ja, es geht um das Feeling. Also, und ich glaube halt, und ich rede jetzt nicht von so Extremsituationen, aber ich glaube halt, für viele haben halt einfach das Gefühl, jetzt bin ich ehrlich zu dir, Bro, also als ich jung war, brauchtest du keine Security im Freibad. Weißt du? Und das ist, ich glaube, das ist halt so das Feeling, weißt du, so diese paar heilen Orte, die man hatte oder hat und gesagt hat, hey, ich gehe jetzt mal, jetzt habe ich mal einen Tag frei mit der Family und ich gehe jetzt ins Freibad und auf einmal heißt das ja Freibad geschlossen, weil zu oft Massenschlägerei. Weißt du? Oder
ja, dass die Leute sich daran stören, kann ich gut nachvollziehen.
Ja, ja, und dann ist halt so, und dann kommt halt dieses Feeling auf. Und dann bist du halt betroffen irgendwie und dann ist so, schon komisch. Und dann natürlich auch Sachen, die dann passieren. Und dann ging es ja ein bisschen wirtschaftlich ab. Und das sind halt alles so Faktoren. Aber auf der einen Seite darf man das auch, finde ich, nicht kleinreden, sondern muss den Leuten halt auch mal zuhören und sagen, okay, lass da mal zusammen eine Lösung finden und das Übel an der Wurzel packen und wirklich nach und nach dran arbeiten, weil jahrelang hieß es ja immer, nee, weißt du? Also, du wurdest immer als Idiot dargestellt, wenn du sowas angesprochen hast oder sogar, ja, keine Ahnung, also es wurde einfach klein geredet und ich glaube, manchmal muss man halt auch den Leuten zuhören und gerade die Faktoren, die wir jetzt auch noch besprochen haben, Rente hier und da, weißt du, es ist schon anders. Und ja, trotzdem hoffe ich, dass es cool wird und dass die Menschen nachdenken, bevor sie wählen gehen und sich wirklich Gedanken machen. Und ich glaube halt auch, das Wahlprogramm, damit setzt sich halt fast keiner auseinander, Basti. Von jeder Partei. Weißt du? Hast du mal das Wahlprogramm der CDU gelesen? Komplett.
Nee.
Also ich hab's auch nicht gelesen. Hast du mal das Wahlprogramm der SPD gelesen? Nee, haben wir nicht gelesen.
Nee, ich habe das Wahlprogramm der AfD gelesen und die würde ich nicht wählen.
Ja, aber das ja, aber verstehst du, das ist ja auch die Sache, die ich mal angesprochen hatte. Wir reden immer nur über die eine Partei.
Weißt du, nee, wir reden nicht über die eine Partei, aber wir reden ja, über doch, die eine Partei, weil sie mittlerweile eine Größe angenommen hat, dass jeder fünfte Bundesbürger sie wählen wird.
Aber guck mal,
deswegen
ja,
ist sie
ja,
relevant.
Ja, die Relevanz, die war schon immer da, aber die Relevanz war ja auch, als sie, weißt du, nicht so viele Wählerschaft hatten. In jeder Talkshow saßen immer Leute und das Hauptthema war immer AfD. Ununterbrochen. Auch als sie noch 5% hatten, saßen da drei Politiker und die haben von morgens bis abends nur über AfD gesprochen.
Also du meinst, man macht sie groß, indem man über sie spricht?
Ja, nicht nur das, aber ich denke mir immer so, ja, mach doch mal erstmal euren Scheiß klar. Weißt du? Mach doch euren Scheiß klar. Hört doch auf die ganze Zeit. Bro, guck mal, wenn bei dir zu Hause der Haussegen schief hängt und du die ganze Zeit über Nachbar redest, oder sagen wir es mal so herum, wenn bei dir zu Hause schlimme Dinge passieren und die ganze Zeit sagst du, aber mein Nachbar, bei dem ist noch schlimmer, dann macht es aber dein Haus nicht besser.
Ja, aber der Nachbar wohnt bei dir im Haus. Der wohnt bei dir im Wohnzimmer. Du bringst halt zwei Sachen durcheinander. Ist nicht
nee,
das
nee,
Gleiche,
ich bring dir nicht durcheinander, Bruder. Guck mal, die Politik, die wir jetzt, also guck mal, meine Meinung ist, CDU, SPD, Grüne, die Politik oder jetzt die Parteien, die jetzt im Bundestag, die jetzt regieren, die haben auch viel verkackt und das wissen die auch. Aber immer, wenn irgendeine Debatte war, haben die angefangen, über die AfD zu reden. Da habe ich mir immer gedacht, Alter, krieg doch erstmal euren Scheiß zusammen. Und damit will ich nicht die AfD, ich will die AfD nicht gut reden, weißt du, dass ich sage, ja, hey, ich Killer, ich wähle die jetzt, ich gehe da jetzt raus. Aber ich meine nur, ihr habt die ganze Zeit nicht über eure Sache geredet, sondern nur über die. Und auf der einen Seite war es eine Werbefläche, natürlich, weil du redest die ganze Zeit über eine Partei, die nicht mal in dieser Talkrunde sitzt. Ja, AfD hier, AfD dort, AfD hier, AfD dort. Bringst selber deinen Scheiß nicht zusammen und dann ist doch klar, dass die Leute sich denken, ja, aber was erzählen die denn da? Ja, höre ich mir mal an. Verstehst du? Und dann kommt, bam, gute populistische Rede und dann, bam, da hast du die Person. Und wenn du und ich uns nicht mal mit einem Parteiprogramm auseinandersetzen, also wenn wir uns nicht mal hinsetzen und sagen, hey, ich lese mir das jetzt mal durch, also was haben die denn jetzt geplant? Also, jetzt stell dir mal vor, gute Bürger, die, ja, die jeden Tag hart arbeiten gehen, nach Hause kommen, sich in der Wirtschaft treffen und dann denken, ja, ja, das ist schon gut, ich brauche da jetzt nicht reingucken. Weißt du, die befassen sich auch nicht damit, Bruder. Und dann sagen wir immer, ja, aber man muss doch, denkt doch mal drüber nach, was ihr wählt. Ja, aber wir denken ja selber nicht mal drüber nach. Weißt du, weil wir gehen ja auch nur davon aus, was wir als Zusammenfassung bekommen im Fernsehen, wo es heißt, ja, die wollen das und die wollen das, aber wir haben selber noch nicht mal gelesen. Und das finde ich ein bisschen schade.
Fair enough, fair enough. Ja, argumentativ richtig. Kann ich dir nur zustimmen. Schreibt uns mal eure Meinung an info@bastianbielendorfer.de oder haben wir noch die Bratwurst- und Baklava-Adresse?
Nein,
eigentlich?
Nein, schreibt immer nur an info@bastianbielendorfer.de, nicht an
ja,
mich.
Ja, schreibt an meine Bitte. Adresse. Schreibt an meine Adresse.
Weil
dann kann ich aussortieren, was meine Meinung bestätigt. Und dann, ja. Ich lese das wirklich und dann kann ich euch die Sachen vorstellen, wo ich der Meinung bin, das ist richtig.
Der Basti hat einmal, ich muss euch die Story doch erzählen, der so, ey, ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass die, also die haben das echt beanstandet. Am Ende war es eine E-Mail. Weißt du, du bist so ein kleiner Penner, Alter.
Aber ich habe die 15 Mal gelesen, dann gilt das wie 15 Nachrichten.
Ah, das stimmt,
so,
aber da hast du recht.
Passt auf euch auf, ihr Mäuse, bleibt gesund und ja, wählt alles außer rechts. Passt auf euch auf und tschüss.
Ein Zitat noch aus der Türkei. Fiki Faki Naam Saki.
Da hast du recht.